Einen gesegneten Tag wünsche ich Ihnen. Ich bin Iris Junge und bin Pastorin in St. Marien-Uelzen. Das ist eine Kleinstadt zwischen Hamburg und Hannover. Aber zurzeit bin ich in der Martin-Luther-Kirche hier in Toronto zu Gast. Und, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, ich habe zwei Geschwister und bin mit folgender Szene mehr als vertraut. Es ist laut und lebhaft am Tisch. Wie immer beim Abendbrot. Die Kinder erzählen mit vollem Mund von ihren Erlebnissen vom Tag, fallen einander ins Wort, streiten, lachen, stupsen einander. Alle reden durcheinander, während die Eltern mit mehr oder weniger Erfolg versuchen, Ordnung in das Stimmengewirr zu bringen. Überm Tisch herrscht also ein einigermaßen geordnetes Chaos. Unterm Tisch treiben heimlich kleine Füße ihr Unwesen. Das Bein des anderen stupsen, Pantoffel klauen, Neckereien, die genau ausgepegelt sind und in diesem Rahmen für das Miteinander und die Nähe unter Geschwistern stehen. Erst als der Nachtisch auf den Tisch kommt, wird es mit einem Mal ruhig unter den Geschwistern. Sie konzentrieren sich auf die verschiedenen Sorten von Joghurtbechern. Der Erdbeer-Vanillebecher ist heiß begehrt. Darin sind sich alle einig, nur nicht darin, wer ihn bekommen soll. Wer schnell ist und lange Arme hat, macht das Rennen. Und damit der Besitzanspruch nicht mehr streitig gemacht wird, reißt der stolze Eigentümer den Deckel gleich ab und nimmt demonstrativ einen großen Löffel heraus, während die anderen Geschwister neidisch dem Joghurt hinterhersehen. Futterneid unter Geschwistern, so könnte man sagen, da kennt man keine Verwandten. Futterneid, so heißt es übrigens bei Wikipedia, ist eine nicht wissenschaftliche Bezeichnung für tierisches Konkurrenzverhalten. Es ist bei vielen in Gruppen lebenden Wirbeltieren zu beobachten, wenn sie Nahrung gegen Konkurrenten ihrer Art verteidigen oder beim Fressen Nahrungskonkurrenten auf Abstand halten. Der Vergleich liegt nahe. Wenn es um den begehrten Nachtisch und um die letzte Wurst auf der Fleischplatte geht, dann werden Geschwister zu konkurrierenden Wirbeltieren. Wenn es um den besten Platz im Auto, das größte Zimmer im Haus oder das größte Stück Schokolade geht, kurz, wenn es ums Verteilen geht, dann sind Geschwister in erster Linie Konkurrenten. Dann wird gekämpft, verteidigt, gerangelt, gestritten. Manchmal sogar bis aufs Blut, wie die Geschichte von Kain und Abel berichtet. Geschwister, sie stehen sich nahe wie kaum andere Personen, aber sie können sich auch streiten wie kaum andere. Geschwister, wer sie hat, für den ist es eine sehr prägende Beziehung, das ganze Leben lang. Auch in der Bibel hat diese Beziehung ihren Stellenwert. Sie steht gleich an dritter Stelle von allen Beziehungskonstellationen. Zuerst in der Schöpfungsgeschichte geht es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Dann geht es bei Adam und Eva um die Beziehung von Paaren, von Mann und Frau beispielsweise. Und gleich danach, schon im vierten Kapitel, geht es um das Miteinander unter Geschwistern. Im Vordergrund und wie schwierig auch und zerstörerisch es sein kann, diese Konstellation zwischen Geschwistern. Kain und Abel, diese bekannte Geschichte. Zwei unterschiedliche Brüder, wie gegensätzlicher sie kaum sein können. Abel, ein Schäfer, der Gnade bei Gott findet, wie es heißt, und Kain, ein Ackermann, der keine Gnade bei Gott findet. Beide Brüder sind zwar aus demselben Stall und doch sehr unterschiedlich. Dass ihr beide Geschwister seid, das hätte ich nicht gedacht. Das haben sicherlich schon viele Geschwister gehört und wer Kinder hat, stellt es auch oft an seinen eigenen Kindern fest. Sicherlich, Geschwister sind sich oft sehr ähnlich, werden manchmal sogar verwechselt. Und sei es, weil sie die gleiche Kleidung tragen bzw. auftragen. Und doch gibt es viele Geschwister, die von Anfang an sehr unterschiedlich sind oder zumindest sich sehr unterschiedlich entwickeln. Die eine hat ein musikalisches Talent, der andere spielt lieber Fußball. Der eine hat dunkelbraune Augen und dunkles Haar und die andere ist blauäugig und blond. Dem einen fällt vieles zu, der andere muss hart dafür kämpfen. Abel scheint eher der Erstere zu sein. Einer, auf dessen Tun Segen liegt, wie es oft heißt, dem offensichtlich vieles zufällt und daher, so wird in der Geschichte daraus geschlossen, in der Gunst Gottes steht, ein Glückskind sozusagen. Anders Kain. Sein Leben ist von Misserfolgen geprägt, als Ackerbauer vielleicht auch von Missernten. Auf seinem Tun scheint kein Segen zu liegen. Und er fühlt sich deshalb fern von Gott, fragt sich, warum Gott ausgerechnet ihm das antut, hart arbeiten und doch nur so wenig Erfolg. Und so hadert er mehr und mehr mit seinem Schicksal, mit seinem Umfeld und vor allem mit seinem Gott. Neidisch blickt er dabei auf seinen jüngeren Bruder und lädt seinen Zorn auf ihn. Irgendwo muss diese Wut, muss dieses Hadern, muss diese Unzufriedenheit hin. Mit schweren Folgen, mit tödlichen Folgen. Die Strafe dafür, die Kain bekommt, ist aber nicht die Todesstrafe. Hier wird in der Geschichte nicht Gleiches mit Gleichem vergolten. Kain bekommt lebenslänglich, ja, ein stetes Leben erwartet ihn, aber mit dem Zeichen, mit dem Kainsmal. Ewiges Zeichen für seine Schuld zwar, aber auch ewiges Zeichen zu seinem Schutz. Ihm soll nichts geschehen. Geschwisterstreit prägt oft das Leben ewig, oft länger als das Wissen um den Grund des Streits. Wenn es unter Geschwistern zu einem erbitterten Streit kommt, dann steckt oft viel Neid und Eifersucht dahinter. Dann geht es nicht selten um die Gunst der Eltern. Du warst ja schon immer Papas Liebling. Du hast ja schon immer alles bekommen, was du haben wolltest. Das Wetteifern um die Liebe und Gunst des Vaters und der Mutter oder wie bei Kain um die Gunst Gottes treiben viele Auseinandersetzungen an. Im Kindes-, aber auch im Erwachsenenalter. Gerade dann, wenn es später um die Erbschaft geht und die unausgesprochene Frage im Raum steht, wie viel bin ich ihnen wert? Und manchmal hat man dabei den Eindruck, dass das, was früher im kleinen Rahmen unter dem Esstisch oder auch auf dem Esstisch ausgefochten wurde um die beliebteste Joghurtsorte, wird dann mit härteren Bandagen, mit Rechtsanwälten und Gerichten ausgefochten. Dann geht es um das Elternhaus, um das Vermögen, um die bisher unbeachtete Sammeltasse in der Vitrine, um jede Kleinigkeit, aber auch immer um die Gunst der Eltern. Der Streit um die Gunst, um die Liebe, um den Segen der Eltern, das kommt in den besten Familien vor und eben auch in der Bibel. Jakob zum Beispiel, der große Stammvater Israels, ergaunert sich mit List und Betrug den Erstgeburtssegen des Vaters und damit alle Rechte und alles Vermögen, das eigentlich seinem älteren Bruder Esau zusteht. Und weiter heißt es bei der Geschichte von Maria und Martha, bei denen Jesus zu Besuch kommt, da ist Martha diejenige, die um die Gunst Jesu buhlt. Sie will ihn gegen die Schwester Maria auf ihre Seite ziehen. Und ob für Jesus selbst Blut dicker ist als Wasser, ist auch sehr fraglich. Zumindest weist er seine leiblichen Brüder harsch ab und nennt seine Jüngerinnen und Jünger seine wahren Brüder und Schwestern. Der leibliche Verwandtschaftsgrad scheint für Jesus keine besondere Rolle zu spielen. Bei seinen Schwestern und Brüdern ist nicht die Blutsverwandtschaft, sondern die Geistesverwandtschaft ausschlaggebend. Mit Jesus rücken neue Beziehungen, neue Verwandtschaften in den Mittelpunkt. Und das ist auffällig. Wenn man in der Bibel rumblättert, wird im Alten Testament die Bezeichnung Bruder und Schwester nur für leibliche Geschwister verwendet, während im Neuen Testament die Bezeichnung Bruder und Schwester fast ausschließlich für Jünger und Jüngerinnen bzw. für die Gläubigen in den christlichen Gemeinden steht. Bruder und Schwester, so sprach damals Paulus sie in seinen Briefen an, die Brüder und Schwestern in den Gemeinden, und so sind wir auch heute noch einander Bruder und Schwester. Mit unserem Glauben rücken neue Beziehungen, neue Verwandtschaften in den Mittelpunkt. Und es sind eben genauso prägende Beziehungen für das ganze Leben. Zum Beispiel, wenn wir zusammenkommen, gemeinsam Gottesdienst feiern, wenn wir uns am Grab versammeln, wenn wir miteinander Weihnachten feiern, Taufen und Trauung, wenn wir miteinander beten. Prägende Beziehungen sind es, die sogar über den Tod hinausgehen, wenn wir am offenen Grab weiterhin von unseren Brüdern und Schwestern in Christus sprechen. Die entzweiende Geschichte von Geschwistern, die mit Kain und Abel in der Bibel beginnt, setzt sich fort mit den Geschichten von den Brüdern und Schwestern Jesu im Neuen Testament, setzt sich fort mit unseren Geschichten unter Brüdern und Schwestern hier und jetzt. Brüder und Schwestern. Ja, vielleicht wäre es etwas ungewohnt, wenn wir nun einander immer mit Bruder und Schwester anreden, aber eigentlich sind wir es doch. Aber um die Anrede allein geht es ja auch nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein, so fragt Kain, nachdem er Abel ermordet hat und Gott ihn anspricht daraufhin. Eine Antwort darauf, die eigentliche Antwort auf diese Frage, soll ich meines Bruders Hüter sein, finden wir dann später in der Geschichte, die Jesus erzählt vom barmherzigen Samariter. Tue Barmherzigkeit, lautet die Antwort auf die Aufforderung. Und die Aufforderung, so geh hin und tue desgleichen. Barmherzigkeit tun, für meinen Bruder, für meine Schwester. Egal wie der Verwandtschaftsgrad ist, egal wie dick Blut oder wie dick Wasser sind. Barmherzigkeit zeigt sich unabhängig vom gemeinsamen Blut und von gemeinsamen Interessen. Sie zeigt sich Gott sei Dank, aber auch dort, wo leibliche Geschwister nicht nur zu konkurrierenden Wirbeltieren mutieren, sondern auch eine Geistesgemeinschaft leben in Christus. Gelebte Barmherzigkeit, Geschwisterliebe. Wie heißt es am Ende der Geschichte vom barmherzigen Samariter? So gehe hin und tue desgleichen. Werdet zu Brüdern und Schwestern. Amen.